berufen für die Ewigkeit, bestimmt für die Ewigkeit. Diesen Blickwinkel, den möchte uns Jesus schenken. Heute Morgen dir schenken, mir schenken, uns allen schenken. Ich lese uns aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 5, die ersten 12 Verse. Das ist der Anfang der Bergpredigt. Und es ist erstaunlich, dass Jesus ganz an den Anfang dieser sogenannten Bergpredigt eben diesen Blick in die Ewigkeit richtet. Das ist sein Blick für uns, das ist sein Blick bei allem, was er gesagt und getan hat, uns Menschen für die Ewigkeit zu gewinnen. Wir haben das gestern Abend erlebt, am Ende von Tor zur Bibel, hier mit einem Gottesdienst. Dafür sind wir bestimmt. Und Jesus möchte unser Herz gewinnen für die Ewigkeit. Matthäus schreibt, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Da begann er sie zu unterweisen. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört Gottes neue Welt. Glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso haben sie die Propheten früher auch verfolgt. Wozu ist der Mensch berufen? Wozu ist der Mensch bestimmt? Ist er denn wirklich nur berufen und bestimmt für ein Leben in dieser Welt, in dieser Zeit? 70, 80 Jahre oder auch 90 Jahre? Ist das unsere Berufung, unsere Bestimmung? Ist das alles? Ist es nicht auch so, dass viele Menschen gerade daran zerbrechen, dass diese Welt so ist, wie sie ist, eine vergängliche Welt, eine Welt voller Ungerechtigkeit, voller Unbarmherzigkeit, friedlos, achtlos. Und darum sind die Worte Jesu ein Aufrütteln, daran festzuhalten, dass diese vergängliche Welt einmal nicht mehr sein wird, aber Gott eine neue Welt, sein Königreich heraufführen wird. Das ist die Perspektive, mit der uns Jesus vertraut machen möchte. Als Christ bist du für die Ewigkeit bestimmt. Deine und meine Berufung als Christ hebt uns heraus aus einer kleinkarierten, aus einer kaputten Welt, aus einer Welt, die unweigerlich auf ihr Ende zueilt. Mit Christus bist du für die Ewigkeit, für die himmlische Welt, für ein Leben in der Gegenwart Gottes bestimmt. Paulus hat das einmal gesagt und damit fasst er im Grunde genommen schon die gesamte Predigt des heutigen Morgens zusammen. Bestimmt für die Ewigkeit, er hat es so zusammengefasst im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 19 nachzulesen. Ihr habt Bürgerrecht im Himmel, zusammen mit den Engeln. Ihr seid Gottes Hausgenossen. Das ruft Paulus der Gemeinde in Ephesus zu. Und das ruft er uns auch heute Morgen zu. Ihr habt Bürgerrecht im Himmel, zusammen mit den Engeln. Ihr seid Gottes Hausgenossen. Und nun schauen wir mal, wie Jesus das entfaltet hat. In seinen 8 Seligpreisungen, Und ich gehe einfach die Verse durch, wie Matthäus sie uns überliefert hat. Der erste Punkt, bestimmt für die neue Welt Gottes. In Vers 3 sagt Jesus, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Wie geht euch, jungen Leute, das? Meint ihr, das ganze Leben, das sei so wie jetzt die Schulzeit? Also immer nur die Schulbank drücken, immer nur sich Noten geben lassen. Ist das das Leben? Ich glaube, auch ihr habt schon eine Ahnung davon, das kann wirklich nicht alles sein. Und ihr sehnt wahrscheinlich die Zeit herbei, wo ihr einmal die Schule hinter euch lassen könnt. Aber dann spreche ich damit die Berufstätigen unter uns an. Meint ihr Berufstätigen, das ist alles? Von morgens bis abends seinem Beruf nachgehen, seinen Lohn zu bekommen, gut, vielleicht einen guten Lohn, vielleicht auch keinen so guten Lohn. Und zu schauen, dass man damit über die Runden kommt und sich kindlich freuen über die 4-5 Wochen Urlaub, die damit verbunden sind. Haben wir nicht auch eine Ahnung, das kann doch nicht alles sein. Und dann ihr, die ihr schon längst Schule und Arbeitszeit hinter euch habt, in der Rente oder auch im Ruhestand lebt, ist es das? Oder spürt ihr, dass die Kraft nachlässt, dass Krankheit mehr und mehr euer Leben bestimmt? Und ahnt ihr auch, das kann doch jetzt nicht schon alles gewesen sein? So schnell verfliegen doch diese 70 oder 80 Jahre oder auch 90 Jahre. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Wir ahnen es und wir sehnen uns danach. Und Jesus sagt hier, glücklich sind die, erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. In einem Lied heißt es, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Vielleicht gehört da das Wort von der Armseligkeit hin oder auch das Wort vom Armutszeugnis. Das vor Gott abzulegen, ein Armutszeugnis und vor Gott zu sagen und das so aussprechen zu können, zu sagen, Jesus, ich habe nichts zu bringen. Ich habe nichts vorzuweisen. Aus meinen 70, 80, wie viel Lebensjahren auch immer. Aber alles habest du. Und Jesus sagt, wer dieses Armutszeugnis vor Gott ablegt, der ist bestimmt für die neue Welt Gottes. Für eine Welt, in der Gerechtigkeit, Frieden und Heil und Liebe keine Fremdwörter mehr sind. Und ein zweites, auf das Jesus uns hinweist. Wir sind bestimmt für den Trost Gottes. In Vers 4 heißt es, glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden. Für Kinder und vielleicht auch für die Erwachsenen gibt es doch nichts Schöneres, getröstet zu werden. Kennen wir das? Wenn man hingefallen ist oder hingefallen war als Kind, hat sich das Knie aufgeschlagen, die Wunde blutete und dann der Blick, der Ruf nach der Mama, notfalls auch mal nach dem Papa. Und dann bricht man in Tränen aus, erst wenn die Mama dann erscheint. Und dann lässt man sich trösten, von Herzen trösten. Vielleicht wird man auf den Schoß genommen, die Wunde wird begutachtet, wird nochmal gepustet, es tut so gut. Und dann kriegt man einen freundlichen Klaps und es geht wieder. Gott hat uns Menschen dazu geschaffen, dass wir getröstet werden. Das übernehmen eben schon, wenn man jünger ist, übernehmen das schon mal die Eltern, dass man schon mal eine Ahnung davon bekommt, wie schön das ist, getröstet zu werden, wie schön das ist, auf den Schoß genommen zu werden, wie schön das ist, wenn einer noch einmal pustet, damit es nicht mehr wehtut. In der Offenbarung heißt es, wir haben das schon so ähnlich gehört, Offenbarung Kapitel 7, klingt das auch an, das Lamm in der Mitte des Thrones wird ihr Hirt sein und sie an die Quellen führen, deren Wasser Leben spendet. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Dazu sind wir bestimmt. Nicht dazu, dass wir in dieser Welt Träne um Träne vergießen, weil wir an der Schule scheitern, weil wir in unserem Berufsalltag scheitern, in unserem Lebensalltag, in unserem Familienalltag scheitern, weil wir am Ende unseres Lebens sagen, war das alles? Gott möchte uns trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Und Jesus sagt, wir sind bestimmt dafür, die ganze Erde zu besitzen. Glücklich, heißt es in Vers 5, sind die Friedfertigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Wir haben vor ein paar Wochen von den verfolgten Christen gehört. Viele von ihnen leben auf der Flucht, vertrieben oder verfolgt, und darum können sie nicht zu Hause bleiben, getrennt von ihrer Heimat, getrennt von ihren Familien. Jesus hat das einmal gesagt, die Füchse haben Gruben oder ihren Bau, die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Das hat er einem, der ihm nachfolgen wollte, so deutlich gesagt. Im Alten Testament ist es David, noch bevor er das Königtum antrat, der auf der Flucht war, immer wieder einen Platz zum Ausruhen suchte. Im 1. Samuel-Buch ist es nachzulesen, Kapitel 23 etwa. Da heißt es, David hielt sich in der Einöde, in Bergverstecken auf, besonders im Bergland bei der Stadt Sif. Saul war die ganze Zeit hinter ihm her, konnte ihn aber nicht fassen, weil Gott ihn schützte. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das ist doch ein Stück weit unsere Situation. Immer irgendwie auf der Flucht, immer auf der Suche nach einem Platz, wo keiner mich zu fassen kriegt, von dem ich weiß, hier bin ich geschützt, hier schützt mich Gott, einen Platz, an dem ich mich erholen kann an Leib und Seele. Vielleicht unserer Gemeinde auch als solch ein Zufluchtsort schon einmal, so ein Ort, wo Menschen Zuflucht finden vor dieser Welt. Aber eben noch mehr. Jesus stellt uns nicht nur in Aussicht, dass die Gemeinde solch ein Zufluchtsort ist, sondern dass einmal die ganze Erde denen gehören wird, die Jesus Christus nachgefolgt sind, die in dieser Welt noch verfolgt werden. Die werden einmal die ganze Erde besitzen. Dem Verbrecher am Kreuz, dem kann Jesus versichern, ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Und er konnte ihm das versichern, weil dieser Verbrecher ein Armutszeugnis vor Jesus abgelegt hat. Ich trage die gerechte Strafe. Das hat er gewusst. Und das hat genügt, dass Jesus ihm das Paradies zugesagt hat. Und ein viertes, von dem Jesus redet, wir sind bestimmt für die Gerechtigkeit Gottes. Vers 6 heißt es, glücklich sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Ja, die Welt, in der wir leben, ist ungerecht. In vielen Orten begegnet uns Benachteiligung, soziale Ungerechtigkeiten, ein Nord-Süd-Gefälle. Wir hören von unseren Missionaren, was es heißt, in der sogenannten Zweidrittelwelt zu leben. Als wir als Kirchenvorstand Ende Januar in Karlsruhe auf diesem Kongress waren, da ist eben auch diese Frage gestellt worden, wie sähe eine gerechte Welt aus und was können wir als Gemeinde dazu beitragen, dass schon heute etwas von der Gerechtigkeit Gottes in dieser ungerechten Welt aufscheint? Die erste Gemeinde, das können wir nachlesen in Apostelgeschichte Kapitel 2, die taten ihren ganzen Besitz zusammen, von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter die Bedürftigen in der Gemeinde. Der schlimmste Fall wäre doch, wenn wir vor dieser ungerechten Welt als Christen kapitulieren. Oder vielleicht sogar uns mit dieser ungerechten Welt arrangieren würden. Wir dürfen nicht vor Hunger, vor Erdbeben, vor Arbeitslosigkeit und sozialer Kälte resignieren. Wir dürfen es nicht, können es auch nicht. Jesus sagt, die, die ihm nachfolgen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Die erste Christenheit hat 7 Armenpfleger eingesetzt, damit es gerecht zuging in der Gemeinde. Damit die einen Witwen, die Griechisch sprachen, nicht den Witwen, die Hebräisch sprachen, denen gegenüber benachteiligt wurden. Die erste Gemeinde war darum bemüht, Gerechtigkeit aufscheinen und aufleuchten zu lassen. Und darum passt auch der nächste, der 5. Punkt, den Jesus erwähnt. Wir sind bestimmt für die Barmherzigkeit Gottes. Glücklich, sagt Jesus, sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Wir leben eben nicht nur in einer ungerechten Welt, wir leben auch in einer unbarmherzigen Welt. Vielleicht mal so gesagt, keiner nimmt doch Rücksicht auf die Fehler, meine Fehler, auf deine Fehler, oder? In der Bibel gibt es eine Geschichte, ein Beispiel, ein Gleichnis. Da hat einer viele Fehler gemacht. Er wird der verlorene Sohn genannt. Einen Fehler machte der nach dem anderen. Und die Welt, sie war unbarmherzig. Und so landete dieser verlorene Sohn, ja, in der untersten Kategorie. Er musste Schweine hüten. Unbarmherzige Welt. Aber doch, Jesus erzählt diese Geschichte, weil er uns sagen will, dort ist nicht das Ende. Das ist nicht unsere Bestimmung, dass wir enden, wie der verlorene Sohn geendet ist, als er bei den Schweinen saß und das Schweinefutter begehrte. Das ist nicht unsere Bestimmung. Unsere Bestimmung ist die, die Jesus dann eben in dieser Geschichte am Ende erzählt, dass nämlich ein barmherziger Vater auf diesen verlorenen Sohn wartete, Ausschau hielt. Und als er dann kam, dieser fehlerhafte Sohn, der Fehler um Fehler gemacht hat, Sünde um Sünde in seinem Leben gehäuft hatte, da schließt er ihn in seine väterliche Arme. Das ist unsere Bestimmung, dass wir einmal in diesen Armen Gottes unseren Platz finden. Dazu sind wir als Nachfolger Jesu berufen. Und darum auch als 6. bestimmt dafür, den Anblick Gottes zu genießen. Glücklich sind, sagt Jesus, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Eigentlich ist das ja unmöglich, oder? Gott zu sehen. Jesus selbst sagt, kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Nur der eine, der selbst Gott ist und mit dem Vater in engster Gemeinschaft steht, hat ihn gesehen und kann euch zeigen, wer Gott ist. Im Alten Testament erfahren wir, warum wir Gott nicht sehen können, weil die Sünde uns den Blick für Gott verstellt, die Sünde uns blind macht für Gott. Nur das reine Herz, das sündlose Herz, das wird Gott sehen in all seiner Größe und Pracht, in seiner Schönheit und Herrlichkeit. Davon berichtet uns die Offenbarung. Simeon sagt es schon in der Weihnachtsgeschichte. Herr, nun kann ich in Frieden sterben, denn du hast dein Versprechen eingelöst. Mit eigenen Augen habe ich es gesehen. Du hast dein rettendes Werk begonnen und alle Welt wird es erfahren. In dem Moment, wo Jesus in sein Leben tritt, da sieht er in Gottes Ewigkeit. Das ist der Ort, wo unser Herz rein wird, da wo wir Jesus begegnen. Da schenkt uns Gott ein reines Herz. Da schenkt uns Gott ein reines Herz, sodass wir Gott sehen werden. Und darum gilt auch, Der siebte Punkt, den Jesus erwähnt. Wir sind nicht nur dazu bestimmt, Gott von Angesicht zu sehen, sondern bestimmt für die Gotteskindschaft. Glücklich, heißt es, sind die Friedenstiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Was sagt der Vater zu dem verlorenen Sohn, der das Erbe verprasst hat, der seine Würde verloren hat? Oder besser gesagt, hören wir nochmal, was der Sohn zunächst sagte. Der sagte: Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber, heißt es dann, aber der Vater rief seinen Dienern zu: Schnell, holt das beste Kleid für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen, denn mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Frieden beginnt da, wo ich Frieden habe mit Gott, mit dem himmlischen Vater. Wo ich sagen kann, wie dieser verlorene Sohn: Ich bin es nicht mehr wert. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Ich bin es nicht mehr wert, deine Tochter genannt zu werden. Da ist viel zu vieles in meinem Leben passiert, was zwischen dir und mir steht. Ja, du bist es nicht wert. Ja, das sagt der Vater. Mein Sohn war tot. Er war tot. Aber, jetzt lebt er wieder. Jetzt lebt er wieder. Wer Jesus gefunden hat, der hat das Leben. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer sich zum Kreuz Jesu flüchtet, den richtet der Vater im Himmel wieder auf. Und er nennt ihn sein Kind, er nennt ihn wirklich seinen Sohn und seine Tochter. Das ist unsere Bestimmung. Unsere Bestimmung ist es nicht, dort zu enden, wo zunächst einmal alles für den Sohn geendet hat, für den verlorenen Sohn. Nein, unsere Bestimmung ist, heimzukehren zu Gott. Heimzukehren zu Gott, wie der verlorene Sohn heimkehrte, umkehrte und dann neu diese Berufung, diese Bestimmung in Empfang zu nehmen: Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Gestern Abend endete das Tor zur Bibel, unser Glaubenskurs. Aber eigentlich ist das ganz falsch gesagt. Eigentlich muss man sagen, gestern Abend, da öffnete sich das Tor zur Bibel. Und wir haben das erlebt, dass Männer und Frauen durch dieses Tor gegangen sind, den Weg zum Kreuz beschritten sind, sich in die Arme Gottes geflüchtet haben. Und eben neu, vielleicht auch das erste Mal vor Gott solch ein Armutszeugnis abgelegt haben und sich das haben zusprechen lassen. Zum ersten Mal oder auch neu haben zusprechen lassen: Du bist mein geliebtes Kind. Du bist mein Sohn, meine Tochter. Bestimmt für die Gotteskindschaft. Und ein letzter Punkt noch, von dem Jesus spricht: Bestimmt für einen reichen Lohn. In Vers 10 und dann in den Versen 11 und 12 heißt es: Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben. Denn ihnen gehört Gottes neue Welt. Glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso haben sie die Propheten früher auch verfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Im Glaubenskurs ist das auch hier und da eine Frage gewesen: Was habe ich denn davon, wenn ich an Jesus glaube? Konfirmanden fragen auch so: Was habe ich denn davon, von der Konfirmandenfreizeit, glaube ich, das erschließt sich schneller. Aber was habe ich davon? Das ist keine so ungewöhnliche Frage, auch keine unbiblische Frage. Was habe ich davon, von dem Glauben? Petrus konnte so fragen. Matthäus 19 ist das nachzulesen. Petrus sagt zu Jesus, du weißt, wir haben alles stehen und liegen gelassen und sind dir gefolgt. Was haben wir davon? Und Jesus antwortete, ich versichere euch, wenn Gott die Welt erneuert und der Menschensohn auf seinem Herrscherthron Platz nimmt, dann werdet auch ihr, er meint seine Jünger, die ihr mir nachgefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen und über die 12 Stämme Israels Gericht halten. Und dann sagt er, wer auch immer um meinetwillen Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Felder zurücklässt, wird das alles 100-fach wiederbekommen und dazu das ewige Leben. Bestimmt für einen reichen Lohn. Das ist unsere Bestimmung. Und dafür lohnt sich alles andere. Dafür lohnt es sich, Jesus nachzufolgen. Durch gute und durch schlechte Zeiten. Darum ging es heute Morgen, die Ewigkeit in Blick zu nehmen. Eben diesen Blick zu haben, den Jesus hier hat. Zu wissen, ich bin bestimmt dazu, Jesus Christus nachzufolgen, um dann mit ihm gemeinsam auf dieses himmlische Reich, dieses Königreich Gottes, diese neue Welt Gottes hinzuzugehen. Ich bin dazu berufen und Jesus lädt uns ein, ihm zu folgen. Zu folgen in die neue Welt. Amen.